OE24.
Das neue Radio.
Mit allen Superhits und guter Laune.
Gleich umschalten und reinhören.
Auf 102,5.
OE24 Radio.
Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Die geheimen Pläne der Zuckerl-Koalition sowie die Wörter und Unwörter des Jahres. Was hat uns diese Woche eigentlich bewegt und aufgeregt? Wo denken wir länger darüber nach? Zweifelsohne war der Kracher der Woche der internationale Haftbefehl gegen René Penko, ausgestellt von einer Staatsanwaltschaft in Südtirol. Es geht um die Bildung einer mafiaartigen kriminellen Vereinigung. Prag. Ja. In Haft ist Penko noch nicht. In Österreich kann er sich derzeit noch sicher fühlen, aber ins europäische Ausland darf er nicht. Das ist ein Thema. Und das andere, die Frage, wie schaut es in Österreich eigentlich beim Bilden der Regierung aus? Nicht nur Österreich ist momentan ohne Regierung. In Deutschland gibt es die Minderheitsregierung. Da wird erst im Frühjahr neu gewählt. Und in Frankreich geht es überhaupt drunter und drüber. Macron steht einen Tag vor der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame eigentlich mit nichts da, außer dass Marine Le Pen und die Linken Stimmung gegen ihn machen. Ja, mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute im Studio wieder Richard Schmidt, Journalist und kritische Stimme in dem Land mit einer Nähe zur FPÖ, kann man das so sagen?
Nein, kann man überhaupt nicht sagen.
Kann man nicht sagen? Ja, und Hans Senowitsch, Grünpolitiker.
Auch ohne Nähe zur FPÖ.
Grünpolitiker, Unternehmer und Kämmerer. Also mittendrin im Wirtschaftsleben, das Österreich momentan richtig durchbeutelt. Sie sind ja in Wien, Herr Senowitsch, die Stadt ist voll mit Bussen. Also man hat den Eindruck, als wäre Wien momentan das Tourismus-Hauptziel Nummer 1 in Europa. Wie schaut es eigentlich aus mit dem Weihnachtsgeschäft?
Man hat nicht nur den Eindruck, es ist so. Also der Wien-Tourismus hat das beste Jahr seiner Geschichte, sowohl was Nächtigungen betrifft, als auch was Umsatz betrifft, was hervorragend ist, wirklich. Wir sind, auch vor Corona, wir hatten noch nie so ein gutes Jahr. Also, ja. Und Wien ist beliebt in allen, nicht nur in allen europäischen Ländern, sondern auch übersee. Es kommen sehr viele jetzt wieder aus Asien und aus Amerika. Muss man auch sagen, gute Arbeit des Wien-Tourismus, die wirklich gute Arbeit leisten, hervorragende Arbeit leisten, vor allem in Amerika und in China, in diesen Märkten. Und der Tourismus ist zum Glück auch der Treiber für sonstige Wirtschaft, Handelsunternehmen, natürlich hauptsächlich in der Innenstadt, weil hätten wir den nicht, wird es noch blöder ausschauen, ganz ehrlich gesagt.
Ja, viele regen sich aber darüber auf. Der Dauerstau, die Busse verstauen den Ring. Geben die Leute auch Geld aus, die nach Wien kommen?
Ja, also ich habe ja gesagt, wir haben nicht nur einen Rekord in Nächtigungen, wir haben auch einen Rekord in Umsatz. Und wir haben so eine Visitor-Economy-Strategie gemacht in Wien. Und da geht es darum, dass eben Gäste und Anwohner von Wien gemeinsam, und wir haben 9 von 10 Wienerinnen finden den Tourismus gut und 9 von 10 Touristinnen sagen, sie kommen wieder nach Wien. Also da haben wir in beiden Fällen gute Werte, sehr gute Werte wie kaum eine andere Stadt. Also da müssen wir sagen, sind wir wirklich Weltmeister.
Ja, also eine gute Meldung kurz vor Weihnachten, und es hat in Wien heute eigentlich sogar ein wenig geschneit. Das gab natürlich den Ganzen noch ein bisschen einen Schub. Herr Schmidt, wie sehen Sie diesen Tourismus in Wien und vor allem diese wirkliche massive Ansammlung von Touristen, die momentan in der Stadt sind?
Ja, also ich sehe das wieder, Hans Senowitsch. Also ich bin froh, dass die Touristen zu uns kommen. Es muss aber das Gesamtpaket in der Stadt stimmen. Und wir können uns nicht darauf jetzt ausruhen, dass wir eine wunderbare Tourismusbilanz haben, wenn in manche Kretzeln mittlerweile der Nicht-Österreicher-Anteil bei 44% ist. Wir Kriminalitätsrate haben, die explodiert. Wir Messerstechereien fast jeden Tag in gewissen Bezirken haben. Eine Messerverbotszone in Favoriten. Also das ist ja schon grandios, dass man überhaupt eine Messerverbotszone machen muss. ich halte es eh keiner dran, der es wirklich da macht. Also wir haben einerseits eine Sissi-Franzl-Schmusi-Romanze da im ersten Bezirk, wo nette Kaffeeheferl verkauft werden und mit den Lipizzaner gutes Geld
widersprechen.
Aber sobald man ein bisschen außerhalb, da ist so der Ring die erste Barriere, man sieht ja die Marie-Hilfer-Straße, die ein Geschäft nach dem anderen eingeht, und man sieht es dann in zweiter Linie dann beim Gürtel, da wird es dann ganz dramatisch. Also das Gesamtpaket sollte schon stimmen. Und so toll die Arbeit des Tourismusverbands ist, muss auch die Arbeit des Wiener Bürgermeisters und auch der regierenden NEO sein, hier mal auch in den Schulen endlich das zu leisten, was der Tourismusverband in seinem Job tut.
Ja, aber Sie erwähnen da die NEOs, Wiederkehr,
ja.
Chef der Wiener NEOs, der ehemalige Chef der NEOs, Matthias Streutz, hat ähnlich argumentiert, wie Sie jetzt argumentiert haben. Er hat gemeint, ja, man habe quasi den Kampf um wirklich positive Integration verloren. Der Zustand in den Schulen sei dramatisch. Man hatte fast den Eindruck, wenn man das durchliest, was Matthias Streutz so geschrieben hat, als hätte er die Partei komplett gewechselt und wäre inzwischen schon Scharfmacher bei den Freiheitlichen.
Ja, ich muss da sagen, zum
Matthias Streutz. Ist er ja bei der NEOS, ich weiß nicht woher.
Bei Matthias Streutz muss man schon dazu sagen, zumindest spät, ja. Ja, er hat es erkannt, was andere 2015, Tilo Sarrazin hat es 2014 schon gesagt. Man kann natürlich Menschen zu uns lassen, aber es muss auch, genauso wie beim Tourismus und bei Wien gesamt, auch wieder dieses Paket stimmig sein. Also ich kann nur so viele Menschen reinlassen, um die ich mich auch wirklich gut kümmere. Auch dann bei der Integration, dass ich auch die Schulplätze habe, die Wohnungen habe. Und nicht, dass die Wohnungspreise und die Mieten durch die Decke gehen, weil natürlich, wie es im Kapitalismus üblich ist, ein verknapptes Gut zu höheren Preisen führt. Das ist doch klar. Und diese Menschen, die dann straucheln, kein Deutsch lernen, keinen Job kriegen, weil sie kein Deutsch können und dann vielleicht auf die schiefe Bahn geraten, naja, das hätten wir alles verhindern können, wenn zum Beispiel Leute wie der Matthias Streutz schon 2015 draufgekommen wären.
Also Tourismus ist deswegen ein gutes Beispiel, wenn man das miteinander vergleichen darf, weil eine Aufgabe des Wien-Tourismus ist es ja auch, die Touristensteuer ein bisschen zu entzehren. Natürlich haben wir jetzt eine Ballung in der Innenstadt, wir haben Schönbrunn, also diese Westachse sehr stark, aber kaum wer fährt nach Floridsdorf oder nach Favoriten von den Touristen noch. Und da gibt es aber coole Ansätze. Also es gibt jetzt einen coolen Spot in Amerika, wo nächstes Jahr ist Straßjahr. Natürlich ist ja auch immer die Herausforderung, dass man sagt, einerseits die Kunst und Kultur, Straß. Der Donauwalzer ist übrigens die Musik des Weltalls, weil da hat es ja diesen 2012, oder wird der Filmkasten? Und da wird gerade in Amerika sehr viel Stimmung gemacht. Aber es gibt zum Beispiel auch Spots, die über das morbide Wien sprechen. Ja? Also Zentralfriedhofsbesucher und die, also man versucht das, und das ist auch das, was man bei der Zuwanderung und Migration tun sollte. Natürlich muss man da auch versuchen zu entzehren und nicht zu konzentrieren. Wir haben leider die Konzentration auf Wien. Also ich habe mir jetzt die AMS-Statistik angeschaut. Also ungefähr von 40.000 beim AMS gemeldeten oder 45.000, sagen wir, bis 36.000 leben jetzt in Wien. Also natürlich muss man da auch Bundesländer und innerhalb von Wien auch entzehren und natürlich auch bei den Schulen. Das wäre ein ganz wichtiger Faktor, dass ich sage, weil wenn jede Schule 3-4 Migrantinnen hätte oder jede Klasse, dann wäre das kein Problem.
Absolut.
Und da muss man einfach hingreifen und das muss man tun. Ja, da
gibt es auch eine Diskussion. Diese Geschichte, da muss man etwas tun.
Ich bin ja nicht Bildungsstadtrat und ich bin auch nicht Bildungsminister.
Seit mehr als 20 Jahren. Also das muss man schon einmal dazu sagen.
Aber 5 Jahre ist jetzt NEOS in Wien.
Und davor waren die Grünen in Wien, in der Regierung.
Ja. Aber nicht für die Bildung verantwortlich.
Ich würde sagen, 5 Jahre ist grüne Vizebürgermeister.
Ja, schon, okay. Aber trotzdem, aber
es ist ja
auch nicht für die Bildung verantwortlich. Ja, aber wir haben ja ein System in Österreich, wo Minister oder Stadträte für ihr Ressort und die machen ihr Ressort. Und jetzt muss man sagen, NEOS ist angetreten, um die Bildung zu reformieren. 5 Jahre in Wien, wenn ich ehrlich bin, nichts passiert. Im Gegenteil, man hat sogar das Gefühl, es ist noch schlechter. Auch die Wartezeiten noch immer so lang. Die MA35, also dieses Asylamt gehört auch dazu. Und Sie verhandeln jetzt auf Bundesebene. Ich nehme an, Sie werden auf ein Bildungsministerium pochen. Aber wenn das Bildungsministerium, wenn Sie das dann auch so ausfüllen wie in Wien, dann bin ich da eigentlich sehr enttäuscht von Ihnen.
Ja. Aber man muss ja das Problem
anders aussehen. Wenn das Erklärthema ist, das muss man sagen.
Wenn es eine Bundesregierung gibt mit Grünen und der ÖVP, war es ja unmöglich, einen effektiven Grenzschutz oder eine Grenzüberwachung durchzusetzen. Und wenn jedes Jahr 30.000, 50.000 neue Migranten nach Wien kommen, hauptsächlich kommen die ja nach Wien, dann haben wir immer eine Verschärfung, eine weitere Verschärfung des Problems, das wir ohnehin schon haben, logischerweise.
Deswegen sage ich,
also müssen wir zuerst einmal den Grenzschutz Ebene. Und einmal uns überlegen, was wir überhaupt an Menschen reinlassen, die genau auch, wie es die USA machen, wie es auch jetzt Australien macht, dass man hier Vorbilder sich sucht, auch Dänemark macht es jetzt mittlerweile anders. Und dann habe ich auch eine Abschwächung der Problematik in den Städten. Und statt dass man die Weihnachtsmärkte mit Boller sichern, muss man mal die Grenzen mit einem Zaun sichern. Das wäre vielleicht ganz besser.
Vielleicht wäre es auch besser gewesen in den vergangenen Jahren, dass dänische Modell, das Herr Asenovic angesprochen hat, umzusetzen. Da geht es eben darum, wenn in bestimmten Bezirken eine Prozentanzahl von so und so viel überschritten wird, so gibt es keinen neuen Zuzug von nicht dänischen Staatsbürgern in diese Gebiete.
Das Problem war, dass wir schon europäisch aufteilen, österreichisch aufteilen.
Die einen sagen Zwangsumsiedlung, die anderen sagen Verhinderung von Ghettobildung. Und unbestritten ist es in Wien momentan so, dass wir wirklich Bezirke haben mit einer Ghetto-Bildung.
Und dann natürlich auch Schulklassen, wo 90% sind.
Schon, aber wir müssen doch einmal zur Einsicht kommen, so wie jetzt Matthias Strolz spät, aber doch, dass man hier sagt, das europäische Umverteilungsmodell, das höre ich jetzt schon seit 10 Jahren. Es wird auch nie kommen, weil jetzt auch klar ist, dass der Migrant, der bei uns die Mindestsicherung kassiert, teilweise ohne Pass, auch wie es der Rechnungshof festgestellt hat und dokumentiert hat, der kam in Flix Bus um 14 Euro nach Passau fahren und kassiert es dort von den Deutschen auch noch einmal. Also wir haben derzeit ein nicht Umverteilungssystem, sondern ein, ich suche mir es aus, wo ich mir mein Geld hole, System. Und das kann es natürlich nicht sein.
Unterschreibe ich, das verstehe ich auch nicht, warum die EU das nicht besser hinkriegt, weil ich könnte ja das positiv diskriminieren und kann sagen, was ich, Geldverteilung gibt es dann, wenn diese Quote oder pro Migrant gibt es halt den und den Betrag. Und das kann ja abhängig machen vom EU-Budget. Wäre ganz einfach. Und dann würden vielleicht auch andere Länder sagen, okay, dann nehme ich doch mehr auf, wenn ich dadurch mehr Geld kriege oder überhaupt Geld kriege. Warum das nicht funktioniert, ist mir auch ein Rätsel. Ich weiß nicht. Ich bin selber sprachlos.
Aber nicht nur im Schulbereich eskaliert die Situation. Wir haben ein neues Phänomen in Wien, und zwar Gewalt gegen Ärzte und medizinisches Personal, sowohl in Spitälern wie auch in normalen Praxen. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Abgesehen davon, dass die physische und psychische Belastung des medizinischen Personals in Österreich ohnehin schon fast an der Grenze ist, gibt es ein neues Phänomen, und zwar Gewalt gegen Ärztinnen und Ärzte, Beschimpfungen bis hin zur echten körperlichen Gewalt. Es wird gestritten, es wird diskutiert um Krankschreibungen, um Bestätigungen dafür, wann man wie wieder in den Arbeitsdienst eintreten darf und natürlich die permanente Diskussion darüber, darf ein Mann eine muslimische Frau untersuchen oder nicht. Also ein zunehmendes Problem, das teilweise sogar eskaliert ist. Viele Ärztinnen und Ärzte haben gesagt, wir bräuchten eigentlich zusätzliches Schutzpersonal, wie zum Beispiel auch in den Schulen teilweise gefordert wird. Ein neues Phänomen, Herr Schmidt.
Ja, das ist wirklich neu. Allerdings muss man sagen, es ist ja schon noch zum Nachdenken, warum man, wenn man ins AKH geht, unten Security schon hat, ja, die dafür sorgen, dass alles korrekt abläuft. Und ich verstehe es nach dieser Umfrage, wenn sich der Ärzte tatsächlich so oft bedroht vorfühlen und natürlich auch zu Übergriffen kommt. Man muss schon sagen, dass da halt manche Personengruppen en masse auftreten. Ja? Auch bei den Besuchszeiten 15, 20 Personen. Das ist natürlich schon eine Grundlage dafür, dass dann das eine oder andere Wort fällt oder die eine oder andere Schwester dann sagt, so bitte jetzt ein bisschen leiser oder jetzt bitte nicht so viele Leute in der Besuchszeit da, wo dann auch das Essen ausgepackt wird, wo auch dann wirklich laut in den Krankenzimmern diskutiert wird und gelacht wird, dass man dann halt wirklich immer sagt, ja okay, das ist halt dann der Zündstoff dazu, vielleicht gibt es jetzt mehr Zündstoff als wie noch vor 10 Jahren. Wie man das in den Griff kriegt, naja, da muss man schon einmal appellieren an die Spitalserhalter auch, dass die Schwestern und auch die Pfleger den Rücken stärken und sagen, ihr könnt sich da ruhig durchsetzen und notfalls rufen wir die Polizei.
Ja, vor allem Ärzte und Ärztinnen in den Wiener Bezirken Favoriten, Simmering und Meidling sind da besonders betroffen gewesen. Das zeigen diese Umfragen. Wieder eine Sache, die in Wien ein wenig aus dem Rudern läuft, Herr Asenowitsch.
Naja, ich kenne die Umfrage nicht, muss ich gleich dazu sagen. Aber was ich sagen kann, wir haben einen Wertekontext in unserem Land und diesen Wertekontext gehört es zu vermitteln an alle, die hier leben. Und da gehört das natürlich auch dazu. Ich erlebe Ähnliches manchmal mit Fußballtrainerinnen zum Beispiel. Ich bin beim Fußballverein sehr aktiv, bei der Wiener Viktoria, wo es dann auch bestimmte Gruppen sagen, die sagen Fußballtrainer nicht, aber ich bin da sehr rigoros, sage okay, dann musst du einen anderen Verein suchen. Das ist dein Problem, nicht meins, weil bei uns ist das so. Das müssen wir stärker vermitteln und es muss natürlich auch Konsequenzen geben. Die Menschen, die sich nicht an unsere Werte halten wollen, muss es dann auch irgendwann Konsequenzen geben, klar, ganz klar.
Ja, das ist die Frage nach den Konsequenzen, wo aber kein Mensch wirklich hundertprozentig sagen kann, wie schauen denn diese aus? Es gibt noch einen.
Naja, wir haben ein Strafrecht, wir haben Artikel, also schon. Also
genau, aber das Strafrecht offensichtlich reicht dazu nicht, um da
wirklich... Beleidigungen und solche Sachen auch drin im Strafrecht. Und man hat auch ein Hausrecht natürlich. Ja. Ich habe ja Hausordnung in jedem Spital und kann mir sehr wohl auf, so wie ich es am Fußballplatz mache, ich kann ja auch jemand vom, und das tue ich auch, dann sage ich, sie verlassen jetzt den Fußballplatz, fertig. Und das Recht hat man ja auch... in einem Spital, dass jetzt ein Besucher sagt, so nicht und sie gehen jetzt, fertig.
Okay, gut, aber der Aufreger der Woche war einerseits diese Statistik, andererseits aber dann die Meldung aus Südtirol. Da hieß es plötzlich, internationaler Haftbefehl gegen René Benko, den Milliardenpleitier. Einen Mann, der in Österreich wirklich halb Österreich gekauft hat und viele, viele Pleiten hinterlassen hat. Eine davon ist Kicker Leiner, wo jetzt 1340 Personen kurz vor Weihnachten vor dem Totalen ausstehen, zugesperrt. Dann eine weitere ist KTM, da hat allerdings René Benko nichts damit zu tun. Aber der Haftbefehl hat natürlich schon für Erstaunen und für Aufregung gesorgt. René Benko wurde in Tirol, in seiner Heimatstadt Innsbruck, von der Kriminalpolizei einvernommen. Er musste aber nicht seinen Reisepass abgeben und laut seinem Anwalt wird der Haftbefehl in Österreich auch nicht exekutiert. Ja, aber in Südtirol soll er mafiaartig etwas organisiert haben, und zwar den Ankauf von diversesten Immobilien, von Bozen bis zum Gardasee. Herr Schmidt, haben Sie das verfolgt?
Absolut, ist ja auch ein hochinteressanter, spektakulärer Fall. Mhm. Und gleich vorweg, meine Gedanken sind immer an bei denen, die er wirklich geschädigt hat, bei den vielen Arbeitslosen, die er geschaffen hat. Ja. Also wir reden davon Deutschland, den Einkaufsbaufesten, Kaufhof, immer wieder Rettungsversuche, dann aber alle gescheitert, die Leute auf der Straße stehen vor dem Nichts. Ja. Wir haben hier das ähnlich mit Kicker Leiner. Wir haben da wirklich Probleme durch jemanden, dem jahrelang auch die Politik zu Füßen gelegen ist. Ja. Wir kennen alle diese Bilder, sind eh durch alle Gazetten gegangen, auch in Seitenblicke-Format ist das gezeigt worden, wie alle beim Dörkelein ihm die Hand geschüttelt hat, freudig mit ihm posiert haben. Ja, man war mit ihm auf Du und Du. Er hat selber sogar mal in einem Interview gesagt, dann mit dem Fernsehen, hat gesagt, na, früher war es ein bisschen schwieriger, aber jetzt ist einfacher, was zu bekommen, weil auch alle anderen was wollen. Also das ist ja sogar offen kommuniziert worden und das hat vielleicht auch in Italien dazu geführt, diese legere Haltung, sagen wir es einmal so, um nicht jetzt irgendwie medienrechtlich in Schwierigkeiten zu kommen, dass dann der Staatsanwalt gesagt hat, so, jetzt reicht's mal. Und jetzt schauen wir uns diesen einen Fall einmal genauer an. Das vermisse ich jetzt in Österreich. Also ich vermisse das wirklich in Österreich, dass man sich nicht einen Fall nach dem anderen anschaut, zum Beispiel, was ich nicht verstehe, dieses Lamar-Kaufhaus auf der Marie-Hilfer-Straße, das ist eine Ruine, da wird jetzt, glaube ich, eine Backgarage draus gebaut. Aber eine Ruine noch immer, es schaut furchtbar aus, auf einer der wichtigsten Einkaufsstraßen, über Jahre hat sich da alles verzögert und da müsste man sich ein Projekt nach dem anderen anschauen, warum und wieso das gescheitert ist, wer da gehaftet hat, wer da mit reingezahlt hat, wer da geschädigt worden ist, wie viele Mitarbeiter das wieder um ihre Existenz gebracht hat.
Ich möchte noch kurz vor was sagen, weil so viele Sachen jetzt gefallen sind. Ja. Generell würde es jetzt freuen, dass die Brennergrenze gibt von Südtirol und Nordtirol. Ich glaube, es ist kein internationaler Haftbefehl, weil sonst würde er ja bei uns exekutiert werden, sondern es ist ein italienischer scheinbar.
Es ist ein europäischer Haftbefehl. Ja.
Und der wird weil wir eigene Staatsbürger nicht aus. Okay. Ich glaube, dass die Justiz sehr wohl ermittelt, auch in Österreich. Und dieser italienische Fall, da war ja auch Politik österreichische involviert vor ein paar Jahren, die da interveniert haben. Also da ist sicher mehr dahinter und gut, dass man sich das anschaut. Und ich bin voll natürlich, ich sehe das genauso, weil wenn Investoren Geld verlieren, okay, tut das weh, aber mein Mitleid hält sich da mehr in Grenzen wie bei jedem Arbeitslosen, der da entsteht. Und es sind 1.300 nur bei Kick alleine in Österreich jetzt vor Weihnachten. Und das ist ja eigentlich die wirkliche Sauerei, wie es denen jetzt geht. Und die müssen zuschauen, wie er weiterhin wahrscheinlich in seiner Villa lebt und, weiß ich nicht, nach Kitzbühel fährt. Das muss schon wehtun. Also, und das ist eigentlich schon eine Sauerei. Das, wo ich dagegen bin, weil das schon auch einmal gefallen ist, ich spreche auch mit allen Unternehmerinnen. Natürlich mache ich das. Ja. Und natürlich ist es eine Aufgabe auch von Menschen, die interessenspolitisch in der Wirtschaftskammer oder politisch, dass man Kontakt hält mit den Unternehmern in Österreich, auch wenn es einer schlecht geht. Ich rede auch mit Leuten, die knapp vor dem Konkurs sind. Das ist mein Job. Und das ist nicht das Problem, dass da jemand mit ihm gesprochen hat.
Also da muss man schon unterscheiden. Das waren ja Unterwürfigkeitsszenen.
Dass man einen Kontakt hat mit einem großen Unternehmer, ist normal. Also ich finde das ganz normal und nichts Verwerfliches dran.
Aber Lamar wollte ich sagen. Einkaufszentrum
Lamar. Also das Lamar ist...
Nur ganz kurz zur Erklärung für jene, die Wien nicht so gut kennen, dass die Bauruine um das Lamar befindet sich in der Maria-Hilfer-Straße. Die Maria-Hilfer-Straße ist eine der großen Einkaufsstraßen in Wien und dieses unschöne Bauwerkgerüst steht da gleich am Beginn dieser Einkaufsstraße.
Und wurde jetzt übernommen von der Stumpfgruppe, der das jetzt fertigstellen wird.
Um 100 Millionen heißt es.
Ich glaube, der Schätzwert war 300, 400, mehr zum
100 Millionen.
Ich weiß den genauen Kaufpreis nicht, aber kann man ja nachschauen im Grundbuch, wenn man das interessiert. Also die Urkunden liegen ja dort. Und das wird natürlich jetzt fertiggestellt und es gibt jetzt noch Detailpläne, es gibt Gespräche mit dem Bezirksrat, weil es gibt die Idee, dass man einen zugänglichen Park oben macht, also für die Bevölkerung, dass das zugängliche Hotelprojekt, Kaufhausprojekt gemeinsam, das ist jetzt noch in der, aber es wird keine Backgarage, ja, also das muss ich gleich vorweg sagen, das stimmt nicht. Also mehr Büros, also es wird jetzt einfach noch geschaut, aber es wird fertiggestellt und wird von dieser Gruppe sicher, die finanziell potent sind, sicher. Das wird ein schönes Objekt.
Ja, aber auch diese ganze Vorgangsweise hat ja der Marie-Hilfer-Straße extrem geschadet. Über jetzt Jahre mittlerweile. Ich kann mich nur erinnern, wie es groß angekündigt worden ist, wie toll dieses Kaufhaus wird. Und dann ist jahrelang jetzt, steht das jetzt rum, jetzt tut sich wieder was. Klar. Also für eine Einkaufsstraße ist das natürlich Gift, ja. Wenn da so ein Bauwerk jahrelang rumsteht. Und da hat er schon auch viel Schaden verursacht.
Absolut. Ja.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Schmidt, Sie fordern die Staatsanwaltschaften in Österreich auf, aktiver zu werden und massiv gegen René Benko vorzugehen. Und Sie sagen aber in weiterer Folge, dass es auch viele Freunde vom René Benko gegeben hat, die politisch immer wieder geholfen haben.
Ja, und nämlich auch von
einer davon von ist vielleicht der Herr Dornauer, mit dem er vor kurzem noch einen Hirsch geschossen hat.
Ja, alle Seiten waren bei diesen Festeln dabei. Ich glaube, da sind wir uns einig. Da waren auch Grüne dabei und Grüninnen, wie man so schön sagt. Ne? Also die auch durchaus die Nähe gesucht haben. Und natürlich auch waren da ÖVP-Politiker dabei, SPÖ-Politiker dabei. Da hat es keine Ausnahme gegeben. Der hat das schon ganz geschickt gemacht. Der hat sein Imperium schon gut aufgebaut und halt mit diesen Kontakten abgesichert. Leute, frühere Ex-Politiker dann in den Aufsichtsrat geholt, war auch aus Imagegründen, nehme ich einmal hauptsächlich an und nicht, weil die Expertise so grandios war.
Ehemaliger Bundeskanzler ja. Sebastian Kurz, ja. der Geld für ihn aufgestellt hat.
Ja, oder Alfred Rosenbauer von der anderen Seite.
Ja, klar.
Das war ein durchaus für ihn wichtiges Vorgehen, dass er die Politik reinholt. Ob ihm das jetzt was bringt, wenn der Staatsanwalt tatsächlich so ermittelt, wie ich mir es erwarte, schauen wir mal.
Also ich bin auch kein Jurist, aber ich nehme an, dass das passiert. Und eins kann ich sicher sein, ich glaube nicht, dass da jetzt jemand irgendwie versucht zu intervenieren für den Weg. Also ich glaube, die werden jetzt ermitteln und ich nehme an, dass das eh passiert. Und schauen wir, wie es weitergeht.
Ja, viele sonden sich im Fegefeuer der Eitelkeiten rund um René Benko über viele Jahre hinweg. Herr Schmidt hat das ja gesagt, Ex-Kanzler Sebastian Kurz war in einer Geschäftsbeziehung mit René Benko. Alfred Gusenbauer, ehemaliger SPÖ-Kanzler, war sogar Chef des Aufsichtsrates und die frühere FPÖ Politikerin Susanne Ries war ebenfalls involviert, wenngleich Susanne Ries Hahn seit Jahren, fast Jahrzehnten nicht mehr aktiv in der Politik gewesen ist. Tatsache ist, dass all diese Streitereien rund um René Benko und die Entwicklungen dazu führen, dass eine Partei eigentlich nach oben schießt, und zwar die FPÖ. Die Umfragen zeigen, dass Herbert Kickl und seine Truppe inzwischen bereits bei 35% liegen, ein Sensationswert, oder?
Naja, wenn man sich die letzten Tage und zwei Wochen ansieht, was da alles so passiert ist, wundert es einen nicht, dass dann bei einem Sample von 1000 bei einer Umfrage genau das rauskommt. Die Österreicher sind stinksauer, wir haben massive drückende Probleme, eben wir haben schon erwähnt, die Arbeitslosigkeit, Kick alleine jetzt dazu, KTM dazu, dann eine Wirtschaft, die wirklich ganz dringend jetzt Unterstützung von einer guten Bundesregierung braucht, und dann haben wir eine Situation, wo auch jeder, der eben nicht jetzt im Tourismus Overkill im ersten Bezirk sich bewegt, sondern in Favoriten oder in Otterkring oder Rudolfshaus Fünfheim noch dort ist, der sieht ja, dass da was falsch ist, auch mit der Migration. Also deswegen wird genau die Partei gewählt, wo ich glaube, oder zumindest bei den Umfragen angegeben, dass ich sie wählen würde, die das ändern würde oder will. Und nicht die dafür stehen, dass ja 5 Jahre lang jetzt nichts passiert ist. Und dann kommt noch dazu, wer von neuen Steuern redet, der wird sicher nicht in einer Umfrage dazu gewinnen. In einem Hochsteuerland wie Österreich dazu zu gewinnen mit dem Ansatz, naja, überlegen wir uns jetzt noch Steuererhöhungen auch noch, damit es uns nur schlechter geht. Also das ist vielleicht wirklich eine Kamikaze-Aktion sondergleichen.
Ja, umgekehrt, wir brauchen frisches Geld, neues Geld. Ansonsten werden wir diese Probleme, die wir angehäuft haben, über die Jahre hinweg, das ist ja nicht nur in wenigen Monaten passiert, sondern jetzt seit vielen Jahren, nicht lösen können. Wer schafft es überhaupt innerhalb dieser Truppe der Zuckerl-Koalition, eine gewisse Aufbruchstimmung zu erzeugen? Haben Sie den Eindruck, dass das passiert?
Na, leider nein. Leider nein. Obwohl es jetzt notwendiger wäre denn je. Und ich glaube, wir nehmen Zuversicht, weil wenn keine Zuversicht da ist, stimmt, dann wählt man eben so rechte Parteien, die sagen, ich schaue, dass nicht noch mehr Ausländer reinkommen und schaue, dass die da sind, dass die wieder rauskommen. Das ist ein weltweites Phänomen in so einer Phase, da gibt es wirklich Studien drüber, da haben Sie recht. Aber das Problem ist natürlich, wenn ich keine Zuversicht ausstrahle, wenn ich nicht den Optimismus rüberbringe, dann passiert auch Folgendes, dass jedes Geld, was ich in die Haushalte reinstecke, egal wie ich es mache, in eine Sparquote reingeht und nicht in den Konsum, was noch einmal schlimmer ist. Und wir sind in einer Situation, wo wir eigentlich die finanziellen Mittel nicht haben und trotzdem müsste man jetzt investieren, um sich aus der Krise raus zu investieren. Und es sind aber jetzt auch Parteien, die das partout nicht wollen. Okay, die ÖVP will das nicht. Aber ich glaube, dass es jetzt notwendig wäre.
Aber das ist ja kein kurzfristiges Phänomen, das wir jetzt erleben. Die Agenda Austria hat heute wieder eine sehr gute Statistik veröffentlicht, dass wir schon 5 Jahre lang dieses Problem haben, dass in Österreich die Wirtschaft hinten nachhängt gegenüber dem EU-Vergleich. Also wir haben massive Schwierigkeiten jetzt schon seit 5 Jahren. Wir haben die höchste Inflation gehabt. Wir haben die größten Probleme hier in Österreich und haben eine... Ich muss sagen, eine schwarz-grüne Bundesregierung gehabt, also von einer Wirtschaftspartei mit den Grünen. Ich habe gestern wieder gesehen auf Instagram, Leonore Gewessler sagt, wir haben 65.000 Arbeitsplätze gesichert oder geschaffen, so genau sagt es nicht, in der Green Economy. Ja, kann sein, ich kann es glauben, ich hoffe, dass so ist, aber wir haben vielleicht auch im Gegenzug 200.000 vernichtet. Ja, also die Bilanz sieht alles andere als gut aus, ich kann 65.000 Arbeitsplätze schaffen, aber ich muss ja die anderen 200.000 irgendwie halten oder die Menschen, die dort arbeiten, der Industrie, Autoindustrie, Zulieferindustrie, die da niederliegt, irgendwie in andere Bereiche reinbringen. Aber ich kann nicht sagen, naja, ich konzentriere mich auf die Green Economy und alles ist super und alles, wir fahren nur mehr elektrisch, dann machen es die Österreicher genauso wenig wie die Deutschen und fahren doch nicht elektrisch und dann sage ich, na, ihr seid eigentlich selber schuld, jetzt habt ihr den Schirm auf, jetzt seid ihr halt arbeitslos.
Ja, und die Batterien für die E-Autos kommen aus China.
Trotzdem ist die Entscheidung die richtige, dass ich in Zukunftsbranchen investiere. Was soll ich denn sonst machen? Ich kann ja nicht in rückwärtsgerichtete Branchen Geld reingeben. Das ist so wie, keine Ahnung, wie die Dampfmaschinen erfunden waren. Und ich sage, ich tue jetzt noch die Leinenweber unterstützen, weil die jetzt arbeitslos werden. Das ist keine gescheite Geschichte.
Die Dampfmaschinen waren so gut, dass man keine Förderung braucht hat, dass man die weiter.
Aber trotzdem hat man natürlich auch in solche Unternehmen investiert.
Das
auch
die, relativ
ich klar. Muss natürlich in Zukunftsbranchen investieren, was denn sonst? Ja? Ich muss natürlich in Infrastruktur, in Zukunftsbranchen, die wo ich das Gefühl habe, die nächsten Jahre auch die Arbeitsplätze bringen. Und das ist nicht mehr die Kohleindustrie, ist halt so. Ja? Und so gesehen hat die Gewessler recht.
Ja, aber das große Stahlwerk, das mit Solarstrom läuft, haben wir nicht.
Oh ja, wir haben jetzt bei der die Föste ist die, also hast du noch Föst, also die, hast du noch Föst, ja. Also in Linz, eines der ersten Werke, die jetzt grünen Stahl erzeugen, weil sie mit den Ofen eben sehr wohl elektrisch schaffen, also mit Hochspannung und. Da sind wir Vorreiter weltweit und das ist eine Technologie, wo die anderen jetzt schon wieder anstehen und sagen, wir hätten das auch gern. Also ja, das bringt schon was, genau in diese Technologien zu investieren.
Allerdings werden wir mit dem Lastenfahrrad sicher nicht den Umschwung in der Industrie erzeugen. Das ist das eine.
Aber mit grünen Stahl schon.
Ja, am grünen Stahl schon. Aber eines wird Sie freuen, Herr Senovic. Das Wort des Jahres fällt direkt in Ihre Ecke.
Und da sind schon wieder die Grünen schuld. Ja. Die Grünen sind an allem schuld. Jetzt sind sie sogar schuld am Wort des Jahres.
Wort des Jahres. Renaturierung. Die Renaturierung, das war der Streit des Jahres. Was diesen Streit alles damals geschafft. Ausgelöst hat, sagen wir nach einer weiteren Werbepause.
Gewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Willkommen zurück. Im zweiten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, was der internationale Haftbefehl gegen René Benko, ausgestellt von einem Gericht in Südtirol, wirklich ausgelöst hat. Und wir haben auch darüber geredet, was eigentlich das Wort und das Unwort des Jahres ist. Das Wort des Jahres ist Renaturierung. Seit Gewesslers Alleingang in Straßburg wissen wir, was das bedeutet. Und auch wichtig, das Unwort des Jahres ist Volkskanzler, das von Herbert Kickl und seiner FPÖ ausgerufene Ich bin der Volkskanzler ist, wie gesagt, das Unwort des Jahres. Gewählt hat es eine Jury der Gesellschaft für österreichisches Deutsch in Graz. Ja, Renaturierung. In Wien sagen die einen, das ist, führt zu nichts, weil inzwischen haben wir überhaupt keine Parkplätze mehr, weil überall nur mehr Bäume gepflanzt werden. Renaturierung, erklären Sie uns, Herr Senovic.
Also ich wollte nur sagen, die Gewessler hat das nicht alleine beschlossen. Es haben die Mehrheit der europäischen Länder dieses Gesetz beschlossen, wie wir es noch gesagt haben. Und sie hat die österreichische Stimme dort gehabt. Und es ist absolut notwendig. Also wir haben den Sommer erlebt, ich weiß nicht, haben wir den alle schon vergessen, die Hochwassersituationen. Und wir haben teilweise es auch gut geschafft, weil wir auch mittlerweile schon begonnen haben, Flüsse und Bäche zu renaturieren und wieder den ursprünglichen Lauf zurückzugeben, dass sie sich ausbreiten können, zum Beispiel Lawinenverbauung, auch mit Wäldern, die aufgeforstet worden sind. Und ich möchte sagen, reden wir vielleicht über Valencia, was die sagen würden, die haben das nicht gemacht. Oder zu wenig gemacht.
War ja genau das Gegenteil.
Was?
Aber Valencia war eine Hochwasserkatastrophe.
Aber weil die Natur da zu wenig Platz hatte, um das Hochwasser aufzunehmen. Zu wenig renaturiert, 35 Milliarden Euro Schaden in Valencia.
Aber es gibt auch schon Quellen, die genau das Gegenteil sagen, dass zu viel renaturiert worden ist in
Valencia. Wo ist das, auf Telegram oder was? Zu viel, deswegen ist das Wasser...
Also ich kenne Valencia und da wurden viele Staudämme, die das Wasser zurückhalten sollten, einfach renaturiert. Man löste diese Staudämme auf. Man hat in einem der größten Flussbecken, wunderschön übrigens, würde ich auch empfehlen, einen Besuch, eine Museumsmeile gemacht. All das war früher Fluss. Ja? Und wenn ich das Ganze in einen Kanal zusammenpferche, dann habe ich ein Problem.
Ja, aber das ist ja nicht Renaturierung, wenn ihr alles in einen Kanal zusammen...
Ich meine, die oberen Teile von Valencia, das sind viele Staudämme eben weggekommen und haben dann dieses Problem verschärft.
Hochwasserschutz ist ja kein Gegner von der Renaturierung.
Und ich sage, schauen wir bitte nach Wien. Stellen wir uns bitte vor, wann der Wienfluss damals bei dem großen Hochwasser und bei den starken Regenfällen wirklich so renaturiert worden wäre, wie es schon einmal vorgeschlagen worden wäre. Wir hätten lauter Hindernisse drinnen gehabt und ganze Stadtteile werden
geschützt. Moment, dass ich das jetzt vielleicht gerade rück. Mir ist schon klar, dass man nicht am Naschmarkt den Wienfluss renaturieren kann, aber man baut ja auch Kanäle. Es ist ja kein Widerspruch, es ist ja kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch Hochwasserschutz und Renaturierung. Aber am Oberlauf der Flüsse, und wir werden das Wasserproblem viel, viel stärker haben, weil, ich weiß nicht, ob das alle wissen, wenn durch die Klimakatastrophe, und wir sind jetzt schon bei 2-3% Durchschnittstemperaturen, die gestiegen sind, 1% mehr bedeutet, dass die Atmosphäre um 7% mehr Wasser aufnehmen kann, das dann wieder runterkommt, nämlich schneller runterkommt. Deswegen werden auch diese Extremwetterereignisse immer ärger werden. Und natürlich werden wir... Was früher tausendjähriges Hochwasser ist, werden wir vielleicht jetzt alle paar Jahre haben.
Aber wir müssen ja auch einmal ganz klar sagen, dass viele Fake News ihrer Ministerin eindeutig widerlegt sind. Ja. Sie ist im trockenen Zicksee gestanden und da hat es dann wenige Wochen später, war dieser Zicksee, der bekannt ist als Steppensee und immer wieder aufgrund des Grundwasserspiegels einmal höher ist und einmal niedrig ist und einmal ganz weg ist, immer wieder kommt. Dann war ganz große Aufregung, dass der Neusiedlersee austrocknet. Da war da ganz große Aufregung. Ich habe selbst die Schlagzeile noch von mir vor den Augen, dass der Gardasee austrocknet. Also lauter solche Schwachsinnsmeldungen, die glauben die Menschen nicht mehr.
Ja, das aber ich glaube, jeder spürt, News. Jeder Bauer, jeder Ding so spürt, dass sich das Klima verändert, dass es wärmer wird. Ich glaube, das ist hoffentlich, über das braucht man nicht mehr diskutieren. Und alle Wissenschaftler sagen, dass das vom Menschen gemacht ist, dass das durch den CO2-Ausstoß...
Nicht alle Wissenschaftler.
Okay, ein paar auf Telegram nicht, gut. Aber 99%...
Auf Telegram?
Ja, ich weiß nicht, auf Facebook, wo Sie Ihre Informationen herholen.
Auf dem Instagram-Account von Ihrer Ministerin, da steht viel größerer Blödsinn, ich mache Telegram-Kanäle.
Also, die Wissenschaft sagt... Wir haben eine Klimakatastrophe. Die Wissenschaft sagt, dass durch CO2-Ausstoß, durch den menschengemachten CO2-Ausstoß, das irgendwie so rasch passiert. Wir kommen jetzt bei 2-3%. Es kommen jetzt Kipppunkte, wo es vielleicht dann noch schneller geht. Und wir müssen was tun. Wir müssen was tun. Ich habe nicht gesagt, dass wir alle sterben werden. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten. Und
aber, meine Herren, wir müssen uns, glaube ich, darauf einigen, dass wir den Ausgangspunkt der Diskussion im Auge behalten.
Renaturierung, das haben wir einfach, ja.
Das Wort des Jahres ist Renaturierung. Übrigens, der zweite Platz ist ChatGPT und der dritte Platz ist Swiftie, Taylor Swift-Fans. Und beim Unwort des Jahres, Platz 1, Volkskanzler, das von Herbert Kickl ausgerufene Schlagwort. Und zwar hat man das auch erklärt, warum man eigentlich dieses Volkskanzler nicht haben will. Man sagt, es sei historisch ein wenig belastet und vor allem...
Ein wenig?
Und vor allem... Danke für die Korrektur. Es ist belastet und vor allem der Slogan, euer Wille geschehe von der FPÖ im Wahlkampf, der wird auch heftig angegriffen und man hat gemeint, man habe da die katholische Kirche mehr oder weniger missbraucht. So, das waren Wörter und Unwörter des Jahres. Jetzt gehen wir zu einem ganz großen Thema in Österreich, Regierungsbildung. Wie schaut's aus? Die einen sagen, das wird nichts, die anderen sagen, naja, schaut gut aus. Wie ist
ihr? Beide haben irgendwie recht, muss ich sagen. Ja, einerseits, ich führe wirklich sehr viele Gespräche mit vielen Leuten aus allen Fraktionen, die auch verhandeln. Klar, ich selber mitbekomme, wie der Druck auf den Bundeskanzler größer wird von der eigenen Partei, vom Wirtschaftsflügel, von der industriellen Vereinigung. Die drängen zu Blau. Die Roten, die Probleme der Roten kennen wir. Es ist der Nächste in der Steiermark, der nächste rote Parteivorsitzende, der kein Babler-Freund ist. Ich sage das jetzt sehr, sehr vorsichtig.
Das ist der Max Lercher,
der eindeutig guter Freund von Rudi Fussi ist und zu der Tosco-Zielgruppe dazugehört. Der Rudi Fussi hat die Unterschriften beieinander. Das heißt, es wird eine Wahl geben. Das heißt, da ist der nächste Druck. Die Neos haben auch einen irrsinnigen Druck, weil die Wählerinnen von ihnen erwarten natürlich, dass da etwas Großes passiert. Weiß nicht, Bundesländer abschaffen oder keine Ahnung, Gesamtschule. Als gelernter Österreicher kann ich sagen, das passiert aber nicht. Aber auf der anderen Seite haben sich die drei Parteivorsitzenden getroffen. Sie haben sich, glaube ich, stehen eigentlich alle drei an der Wand und wissen ganz genau, jede andere Option ist für die drei eine Katastrophe.
Persönliche
Katastrophe. Ja, für sie eine persönliche Katastrophe. Für alle drei in Wahrheit. Und entweder fliegender Wechsel, ganz schlecht für sie, oder Neuwahlen, und die Umfragen kennen wir, auch nicht gut für sie. Das heißt, die sind irgendwie zusammengeschworen und das spricht dafür, dass sie es irgendwie hinkriegen. Und ich habe auch Positives, muss man auch sagen, aus den Untergruppen gehört, dass es in den Untergruppen, da wo es um Sachthemen geht, dass das eigentlich halbwegs gut funktioniert, wobei das nicht die Überraschung ist, weil da sprechen oft, wenn man über den Tourismus spricht, da ist jetzt nicht unbedingt ideologisch aufgeheizt. Die großen Brocken sind natürlich Steuern und wie finanziert man den Staat. Und die werden natürlich oben in der Obergruppe und das sind die Sollbruchstellen.
In den Untergruppen sitzen an die 300 Expertinnen und Experten, ein Riesenteam, das da verhandelt. Haben wir bis Weihnachten eine neue Regierung, Herr Schmidt?
Ich wage
in der Steiermark
nicht
so offen, schon,
ja. In der Steiermark, aber nicht im Bund. Und eins muss man sagen, ist, wenn man sich auf Social-Media-Kanälen, nicht nur auf Telegram, sondern auch auf total seriösen Social-Media-Kanälen bezieht, X oder Facebook, was ja wesentlich seriöser
ist. Habe ich gesehen, der Herr Schmidt ist nicht auf Plus-Guy gegangen, er ist nur auf X.
Nein, ich bin nicht im Himmel, ich bin in der Hölle, ich bin in der X-Hölle. Und, da muss man sich doch anschauen, wie heiß die Leitscher sind. Die sind zornig. Die haben ja schon längst mitgekriegt, die Menschen hier in Österreich, dass es nur um Persönliches geht. Dass der Karl Nehammer, den ich sehr schätze, weiterhin Kanzler bleiben kann. Dass der Andi Babler weiterhin die SPÖ führen kann. Weil wenn er die Verhandlungen versabelt, dann ist er weg. Und Beate Meindl-Reisinger, naja, die hat es auch nicht leicht mit ihrem Team, wenn sie jetzt diese Verhandlungen da auch schmeißt. Also wir haben da schon ein bisschen zu viel Persönliches im Vordergrund für ein Land, das derzeit in einer der größten Krisen seines Bestehens drinnen ist.
Absolut.
Also wir müssten viel mehr in den Vordergrund rücken. Was ist gut für das Land? Wer kann jetzt diese Power mitbringen, so wie Sie ja gesagt haben, diese Leuchtturmprojekte, diese Aufbruchstimmung, wer kann das mitnehmen? Und der soll das dann machen, vielleicht, so wie es in Niederösterreich schon angedacht wird, aus ÖVP-Kreisen, eine Konzentrationsregierung mit den besten Köpfen, mit kompletter Neumischung der Personen, kein Karl Nehammer, kein Andi Babler, keine Beate Meindl-Reisinger, sondern Personen, die gut zusammenarbeiten und sich aus der Wirtschaft vielleicht schon kennen, ja? Und die dann wirklich ein Ministerium nach dem anderen als Experten besetzen und dann die nächsten 5 Jahre dieses Land wieder dorthin bringen, wo es war, nämlich an der Spitze in Europa und nicht Schlusslicht in Europa. Und das wäre die Idee dahinter. Und die Leute schreien bitte bei jeder Umfrage, die von OE24 präsentiert wird, die von IMAS präsentiert wird und schreien die kilometerlang drunter, wie sie sich ärgern über diese Regierungsverhandlungen. Das kann ich doch als Kanzler nicht mehr ignorieren. Das kann ich als ÖVP nicht mehr ignorieren. Wann zieht da wieder die Notbremse? Bei 15% in der Umfrage? Also so kann es ja nicht mehr weitergehen. Und diese magische Grenze zu Weihnachten muss da eine Regierung stehen. Ja, das wünschen wir uns alle, aber was für eine Regierung würde dann stehen? Zugeständnisse von der ÖVP mit Steuererhöhungen, Zugeständnisse von der SPÖ, dass die SPÖ plötzlich einen Raketenschirm um 6 Milliarden Euro zustimmen muss. Zugeständnisse von den Neos, dass sie auch Steuererhöhungen zustimmen muss und Maßnahmen, die ihrer liberalen Struktur völlig widersprechen. Also was ist das da für eine Regierung? Wie lange hält sie?
Ich glaube, wir wissen nächste Woche Bescheid, ob sich die drei in den großen Sachen einigen und das wird nächste Woche sicher, wissen wir das. Und deswegen haben wir nächste Woche in Warschau Entscheidung, wie es weitergeht. Entweder einigen sie sich, schaffen das, dann gibt es eine Regierung in den großen Brocken, weil die Untergruppen, wie gesagt, das funktioniert, oder eben nicht.
Fix ist nur, dass am 24. das Christkind kommt, ob wir eine Regierung haben werden oder nicht, sei dahingestellt. Aber dieses Problem hat ja momentan nicht nur Österreich, es wackelt überall in Europa, in Deutschland. Da gibt es eine Minderheitsregierung, nachdem der Finanzminister von der FDP hinausgeworfen wurde. Christian Lindner ist das Bündnis, die Ampel, ja, geplatzt und in Frankreich, wie gesagt, steht Macron inzwischen auch alleine da. Das einzige Highlight, das er momentan zu bieten hat, ist die Wiedereröffnung der Kathedrale von Notre Dame. Wie das in Europa weitergehen wird und was für Auswirkungen all diese Streitereien in Deutschland, in Frankreich, aber auch in Österreich für den neuen amerikanischen Präsident haben werden, mehr davon in unserer nächsten Sendung. Ich danke vielmals fürs Mitdiskutieren. Danke, Richard Schmidt.
Danke.
Und danke. Danke.
Liegt vielleicht daran, weil Franzosen und Deutschen das kein Christkind haben, dass die den Weihnachtsmann haben, vielleicht das.
Ja, wir werden sehen. Ja?